Ich bin dem Herrn dankbar, dass Gott Gebete erhört. Und dieser Zuversicht, dass ihr betet, möchten wir auch diese Stunde beginnen und der Herr mich Gnade geben. Ich weiß nicht, warum es ist, aber immer wenn ich auf diesen Ort komme, dann zittert mein ganzer Körper. Und heute besonders. Und deshalb bitte ich, um euer Gebet. Wir haben dem Lied gesungen, haben gehört, es geht um das herrliche Evangelium. Und heute möchte ich mit der Hilfe des Herrn auch von diesem Evangelium reden. Und zwar über das Thema, das unveränderliche Evangelium. Wir wissen, Zeit ändert sich, Menschen, Natur, alles ändert sich, alles ist der Veränderung hingegeben. Aber Gott hat einmal gesagt, meine Worte vergehen nie. Jesus hat gesagt, seine Worte vergehen nie, sondern was er einmal gesagt hat, das bleibt. Genauso ist es auch. Der Weg, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn seine Worte nie vergehen, dann wird auch der Weg nie anders werden. Es ist nur einer, ein Weg. Wir haben in den letzten Tagen öfters gehört, zum Beispiel am Mittwoch, vorherigen Mittwoch haben wir von hier gehört, dass der Name Gottes ist, ich bin. Das heißt, der Herr ist der, der er ist, bei ihm ist keine Veränderung. Er war von Ewigkeit und er wird auch, so wie er heute ist, wird er auch in Ewigkeit bleiben. Dasselbe spricht Jesus auch von sich. Und der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, ist genauso. Diese drei bilden die Dreieinigkeit Gottes. Dieses Geheimnis können wir nie erforschen und erkennen. Unser menschlicher Verstand ist zu kurz für das, aber die Ewigkeit wird uns alles, dort wird alles, dort werden keine Geheimnisse mehr sein. Und weil es so ist, dann ist es auch unsere Pflicht in diesem Leben, was unser Heil anbelangt, an das ewige, unveränderliche Wort Gottes uns halten. Was immer auch auf die Bahn kommt, was immer auch die Zeit bietet mit Neuigkeiten, wie ich schon gesagt habe, alles ist der Veränderung hingegeben, aber nicht das Wort Gottes, nicht der Plan Gottes, nicht der Erlösungsplan und nicht der Weg des Heils. Das bleibt. Und wenn wir irgendwie etwas suchen, was uns vielleicht Leuchter denkt, was uns vielleicht einleuchtet, wo der Weg kann anders gemacht werden. Ob es der inwendige Mensch ist, ob es der äußerliche Mensch ist. Geschwister, wer selig werden will, der hat das Wort Gottes. Und wer das Wort Gottes wirklich mit einem herzlichen Verlangen liest und Gott bittet um Erkenntnis, der wird finden für jede Frage des Lebens, wie er vor Gott recht hat. Handeln kann, wie in unserem, für den inwendigen Menschen, so für den äußerlichen Menschen. Und viele Fragen, die heute umkreisen in der Menschheit, aber in der Christenheit, die werden an und für sich, die werden wegfallen. Denn Gott wird jedem aufrichtigen Herzen das geben, was er braucht, um selig zu werden. Es ist ein Wort in der Heiligen Schrift. Gott will nicht, dass jemand soll verloren gehen, sondern er will, dass allen Menschen soll geholfen werden und jedermann zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, gerettet wird. Das ist der Wille Gottes. Dazu kam Jesus. Jesus hat gesagt, ich des Menschensohn ist nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern zu retten. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Krank sind alle Menschen von Natur, die in Sünden geboren sind. Das ist ja wie im irdischen Körper, wie im physischen Körper der Krebs verstört den Menschen. Und unwillkürlich, es kommt das Ende, so ist die Sünde, das ist der Krebs, der Geistliche, wo auch den Mensch, den geistlichen Körper zersteht. Aber den Menschen zu retten kam Jesus. Jesus kam auf diese Welt, um das Werk des Teufels zu zerstören. So sagt uns das Wort Gottes. Geschwister, vielleicht, wenn ich nicht so nach der Schrift buchstäblich sage, aber ich glaube, ihr versteht mich. Ich rede das, was im Wort Gottes ist. Nun möchte ich heute, wie schon gesagt, über dieses Evangelium etwas reden, zwar über die Unvergänglichkeit. Und da möchten wir diese Fragen betrachten. Erstens, was schließt das Evangelium in sich? Ich will nicht das ganze Glaubensbekenntnis runterzählen, was unser Glaubensbekenntnis ist, sondern ich möchte bloß erwähnen, das Evangelium Gottes, es schließt in sich Buße, Bekehrung, der erste Schritt. Buße folgt der Bekehrung aus. Zuvor. Und wenn wir sagen Bekehrung, Bekehrung schließt unbedingt Wiedergeburt ein. Es ist ja in einem geschieht das, wenn sich der Mensch bekehrt und wenn er wiedergeboren wird, das geschieht in einem Akt. Zweitens schließt das Evangelium noch eine Reinigung ein. Und das nennen wir Heiligung. Das heißt, die verdorbene Natur, was ein Mensch ist, sie muss wiederhergestellt werden, wie Gott sie im Menschen gegeben und geschaffen hat. Und dann gehen wir weiter. Das Evangelium redet von einem sündenfreien, heiligen Leben. Vielen Menschen ist dieses ein Stein des Anstoßes und des Ärgernisses. Man hört manchmal sagen, ja, das ist doch nicht möglich. Aber wenn wir das Wort Gottes recht betrachten, dann werden wir erfahren, es gibt einen Unterschied zwischen Sünde, zwischen Fehler, zwischen Vollkommenheit, Unvollkommenheit. Es ist dieser Unterschied. Und wer aufrichtig, wer nicht alles pauschal nimmt, der findet unbedingt den Unterschied und Gott wird ihn erleuchten, dass er in Wirklichkeit vor Gott ein wohlgefälliges Leben führen kann. Wir sind keine Engel, wir sind nicht Gott, wir werden nie die Vollkommenheit Gottes und die Eigenschaften Gottes in dem Sinne, wie er sie besitzt, bekommen. Aber das, was Gott uns gegeben hat und was er von uns erwartet, schon zu Mose wurde gesagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wenn das nicht möglich wäre, dann hätte Gott nicht einem Volk, wo unter dem Gesetz war, wo das Evangelium noch nicht war, hätte er nicht dieses Gebot gegeben und hätte von ihnen das verlangt. Würde Gott so weit ungerecht sein, dass er seinem Geschöpf, die er geschaffen hat, etwas von ihnen fordert, was unmöglich ist zu tun? Nie und nimmer. Der gerechte und heilige Gott, der unveränderliche, der wusste, was er sagte. Und uns bleibt eins, dem Worte Gottes gehorsam sein und Gott fragen für meine eigene persönliche Seele, nicht was andere tun. Geschwister, ich kann nie denken, ihr seid hier viele, aber ich muss für mich verantwortlich sein. Und ich muss die Schrift so lesen und so verstehen. Wenn ich sie nicht verstehen kann, dann muss ich vor Gott kommen um Weisheit, um Erkenntnis. Vielleicht offenbart er mir das Geheimnis durch andere, durch seine Boten, Propheten und, wie es von Anbeginn der Welt war. Weiter, das Evangelium, da sind eingeschlossen noch die Verordnungen. Und wir wissen, Verordnungen, drei Verordnungen, das ist die Taufe, das ist Abendmahl und Fußwaschung. Alle drei hat Jesus Christus selbst gehalten und hat sie befohlen, seinen Jüngern, und heute sind wir seine Jünger, zu tun, wie er getan hat. Das ist ein Gebot Gottes und das ist die Gemeinde Gottes oder jedes Kind Gottes, das sich nach seinem Namen nennt, ist verpflichtet, diesen Geboten nachzukommen. Weiters lehrt das Evangelium die Wiederkunft Christi. Geschwister, das ist ein wichtiger Punkt. Wir wissen, dass es wurde schon oft gesagt, Alle Verheißungen sind fast erfüllt. Alle Prophezeiungen sind erfüllt. Aber wir raten nur, die Wiederkunft Christi, die steht nahe vor der Tür. Ob es 100 Jahre, 200, 500 oder 50 Jahre, das wissen wir nicht. Eins sei euch, also sollt ihr wissen, sagte Petrus, 1000 Jahre sind wie ein Tag wie 1000 Jahre. Deshalb, was uns manchmal scheint als eine Ewigkeit, das ist bei Gott ein Augenblick. Denn er steht nicht in der Zeitrechnung wie wir. Und deshalb lasst uns nicht vom Seelenfeind betören, wie auch der Petrus derselbe sagt, so, sie werden sagen, die dagegen sind, wo ist nun die Erscheinung eures Heilandes? Es bleibt alles, wie es zur alten Zeit wäre, wie es zu unserer Väterzeit. So ist es heute und so wird es bleiben. Aber mutwillig wollen sie nicht wissen, dass die Erde einmal bestand, aber durch das Wasser ist sie vernichtet worden. Nun erwartet diese Erde ein anderes Gericht. Das heißt, sie wird vergehen, nicht mehr durch das Wasser, sondern durch das verzehrende Feuer. Und alles, was wir sehen, wenn wir lesen Apostel Petrus, dann werden wir finden, also in seinen Briefen, wie es zugehen wird. Weiter, dann ist das Endgericht, das wird der letzte Tag sein. Es wird nicht ein Kommen des Herrn sein, um ein Reich aufrichten hier auf dieser Welt. Wenn vielleicht jemand sich auf das verlässt, auf ein tausendjähriges Reich oder sowas, das findet man im Wort Gottes nicht. Sondern wir finden, der Herr hat, wo der Heiland ist in den Himmel gefahren und die Jünger waren um ihn versammelt. Und er ist auch, da kam der Engel und hat gesagt, ihr Männer, was steht ihr hier und schaut dem nach? Dieser Jesus, der von euch geschieden ist, der wird wiederkommen. So wie ihr ihn seht in den Himmel fahren, so wird er wiederkommen. Und diese Wiederkunft wird sein. Das andere Wort Gottes sagt, dann wird er erscheinen und bringt den Lohn mit, einem jeden, wie er verdient hat. Bist du zu Christus gekommen, hast du Vergebung der Sünden, hast du gelebt nach seinem Ratschluss, dann wirst du die ewige Seligkeit erben. Und ich auch. Werde ich das nicht tun, dann werde ich die ewige Verdammnis bekommen. Das ist der Lohn. Es gibt keine andere, es gibt nur zwei Löhne. Für die Gerechten, die werden eingehen in die ewige Herrlichkeit. Für die Ungerechten, die werden eingehen in die ewige Verdammnis. Das lehrt uns dieses unfehlbare Evangelium. Das hat der Herr Jesus selber gesagt und hat gesagt, selig seid ihr, so es tut, wenn wir uns an dem Wort halten. Nun, was schließt Buße ein? Das erste haben wir betrachtet. Buße ist, wenn der Mensch, wenn er zur Erkenntnis kommt, er sieht sich im Lichte Gottes, dass eigentlich sein Weg, seine Taten, sein Leben stimmt nicht nach dem Willen Gottes. Und wenn es eine Ewigkeit gibt, dann muss ich irgendwie mich ändern, dass ich dort mir einen besseren Ort sichere. Wer gleichgültig über diese Frage geht, der wird einmal eine ganze Ewigkeit finden, wo es zu spät wird sein, Buße zu tun. Und deshalb ist es so wichtig, Buße, ich habe im Griechischen heißt es so, seinen Sinn oder Vorsatz ändern. Das ist Buße. Das heißt, wenn ich bis jetzt bin in diese Richtung gegangen, von diesem Augenblick wende ich mich und gehe die andere Richtung. Das heißt, wenn ich den Weg der Sünde gegangen bin, dann bekenne ich es und ich ändere mich und entschließe mich. Das Evangelium schließt nicht allein ein, dass wir uns ändern, sondern das schließt auch das ein, dass wir in Wort, in Tat, in allem unsere Gesinnung ändern und in Wirklichkeit auch das behalten bis ans Ende. Weiter, nach der Buße dann folgt die Bekehrung. Bekehrung schließt, was ist Bekehrung? Wenn der Mensch sich bekehrt, dann bekommt er die Vergebung der Sünden, die er bittet Gott, weil er erkannt hat, er hat Unrecht gehandelt, er hat das Gebot Gottes übertreten. Denn von Natur sind wir alle Sünder, sagt uns das Wort Gottes. Und er bekommt die Rechtfertigung. Also wenn ich komme, der gerechte Gott, wenn ich das Blut Jesu Christi in Anspruch nehme, das wascht mich rein von dieser meinen Sünden, Geschwister. Und dann bekomme ich die Rechtfertigung. Nun bin ich jetzt gerecht geworden. Jeder, der zu Christus kommt und bittet, dem vergibt Also der Heiland seine Sünden. Wer unter das Kreuz kommt, es wäre viel zu sagen, jedes wäre ein besonderes Thema. Aber ich kann ganz schnell darüber, in der Hoffnung, dass ihr alle das wisst, was ich jetzt sage. Unbedingt, wenn der Mensch sich bekehrt, dann muss er von Neuem geboren werden. Geschwister, wenn ein Mensch geboren wird, dann bekommt er Leben. Und er bekommt die gewisse Eigenschaften, was ein Mensch bekommt. Diese Eigenschaften, er ist fähig zu denken, er ist fähig zu arbeiten und alles das. Das sind diese Eigenschaften, was Gott den Mensch gelegt hat. Gerechtigkeit, Sinn, also Selbstachtung und so weiter. Viele andere, alle diese Dinge hat Gott in Mensch gelegt. Aber warum ist Wiedergeburt notwendig? Warum hat Jesus Christus gesagt und hat gesagt, es sei denn, dass der Mensch von Neuem geboren werde, kann er nicht ins Himmelreich kommen. Darum, weil diese Natur verdorben ist, weil sie durch die Sünde verdreht ist. Nun aber, um ein neuer Mensch zu werden, da muss der Mensch geboren werden. Und das geschieht durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes. Das Wort Gottes gibt uns die Erkenntnis, dass wir unter das Kreuz kommen müssen, zu Jesus kommen müssen. Und der Geist Gottes gibt uns die Gnade und die Kraft. Jedem Sünder, der bußfertig zu Gott kommt, der Geist Gottes führt ihn dorthin, erleichtert durch das Wort Gottes. Das sind die Bedingungen. Und so kann dann der Mensch von Neuem, er bekommt wieder, also er wird von Neuem geboren. Das heißt, das Alte, siehe, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Also, wenn wir in der Bekehrung bekommen, wenn der Mensch sich bekehrt, der bekommt die Vergebung der Sünden. Die Wiedergeburt, die in der Wiedergeburt, wenn der Mensch wirklich von Neuem geboren ist, dann bekommt er also Macht über die Sünde zu herrschen. Er bekommt Macht. Also die Wiedergeburt befreit uns von der Macht der Sünde. Das heißt, wenn wir von Neuem geboren sind, dann sind wir ein anderer Mensch geworden. Nun ist etwas anders in uns. Und um dieses zu behalten, da muss der Mensch von Neuem geboren sein. Weiters, die Bibel lehrt eine Heiligung, eine Reinigung von dem, was eigentlich in unserem Herz ist verdorben worden. Durch die Sünde, ohne diese Reinigung, wenn diese alten Neigungen in unserem Herz bleiben, die werden immer wieder uns antreiben zu einer anderen Sache. Ich glaube, jeder weiß, wenn ein Kind geboren ist, von Kind auf, so wie es kann, etwas, wenn es tut, schon etwas ja, überlegen und versteht, so sind diese Neigungen, was ihm mitgegeben ist, was eigentlich angeboren sind, so machen sich diese Neigungen kund. Es wird zornig, es kommt der Gedanke zu lügen, sich rechtfertigen und alle diese Dinge. Es kommt der Gedanke immer, mein, alles, die Habsucht und so weiter. Und wir können das betrachten unter den Kindern, wie sich das entwickelt. Genau so ist es, Geschwister, wenn diese Neigungen, wenn diese Eigenschaften, was Gott in unser Herz gelegt hat, was er den Menschen gegeben hat, wenn die nicht von dieser Verdrehten, in dieser Natur, nicht wieder in die, wie soll ich jetzt sagen, gebracht wird, wie Gott sie in Menschen gelegt hat, da er den Menschen schuf, dann werden sie uns immer wieder antreiben zum. Und ein Mensch, der fortwährend so lebt und diese Dinge, wenn er nicht gereinigt wird von dem, wenn die Natur, wenn die Eigenschaften nicht gereinigt werden, früh oder spät, er wird große Kämpfe haben und er kann auch wieder in das alte Wesen verfallen. Dazu ist notwendig, das geschieht wieder. Das Erste, was wir gesagt haben, die Vergebung der Sünde, die Reinigung von unseren Sünden, das ist ein Werk der Gnade Gottes. Das Blut Jesu Christi reinigt uns. Das andere, dass diese Natur gereinigt wird, diese verdrehte Natur, dass sie wieder gereinigt wird und in den ursprünglichen Zustand zurückgebracht wird, das ist auch ein Werk der Gnade. Der Mensch von allein kann es nicht. Wenn Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann liegt es auch da. Und das wissen wir auch erkennen. Zum Beispiel der Sinn der Gerechtigkeit. Wir sehen, wenn irgendein Unrecht irgendwo vorgeht, egal was es ist, da kommt gleich der Sinn der Gerechtigkeit hin. Und wir denken, das kann doch nicht sein. Man hört so oft, das kann doch nicht wahr sein. Warum sagt man das? Weil man sieht, es geht etwas verkehrt. Es geht etwas nicht nach dem, wie es nach der göttlichen Ordnung sein soll. Und unsere innerliche Natur, die bäumt sich auf, die will gegen das. Aber durch die Sünde, nach dem Sündenfall, hat Kain seinen Bruder erschlagen. Das ist, sehen wir ganz genau. Zuvor, wenn der Sündenfall nicht gewesen wäre, Kain wäre nie so weit gekommen, seinen Bruder zu erschlagen. Und so tut dieser Gerechtigkeitssinn, der ist verwandelt in einen Rachesinn. Dass der Mensch, wenn er etwas sieht, überhaupt wenn mir persönlich etwas zugetan wird, was mir nicht passt, dann sind die Gedanken inner Rache, er muss es fühlen, er muss es zu spüren bekommen und. Verschiedene Gedanken bringt der Seelenfeind. Aber wenn dieser Sinn wieder gereinigt ist und er ist in den ursprünglichen Zustand zurückgebracht, durch das Blut Jesu Christi, wenn Christus uns gereinigt hat, dann ist es nicht, dann sind wir als Sünder, wir wissen dann. Es ist einer über uns, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und wir überlassen alles dem und sagen, Herr, wie gut, dass ich nicht selbst muss meine Gerechtigkeit suchen, dass ich nicht selbst mein Recht muss suchen, sondern dass du für mich sorgst, egal was auch kommen mag. Eigene Würde. Wenn der Mensch, der hat seine eigene Würde. Geschwister, ich glaube, keins von uns würde sich so niederunterlassen, dass er als ein Bumsch, als einer Trunkenbold auf der Gasse irgendwo bleibt und dort Hand so wird sein. Seine menschliche Würde lässt es ihm nicht zu. Da muss der Mensch weit runterkommen. Aber diese Eigenschaft hat der Seelenfeind gebraucht und hat es so weit gebracht, dass man stolz wird oder hochmütig wird. Das ist verdreht und das muss wieder in ursprünglichen Zustand zurückgebracht werden. Und das kann nur Gott, das kann nur Jesus Christus, sein Blut. Und so gibt es viele andere, wie wir gesagt haben, Selbstachtung, ja, das kann in Hochmut übergehen, eigene Würde, in Stolz übergehen. Und es gibt viele, alle diese Eigenschaften, die wo wirklich müssen wiederhergestellt werden in den ursprünglichen Zustand. Nun, Geschwister, ist der Mensch imstand, diese Dinge selbst zu reinigen? Das Wort Gottes lehrt uns ganz genau und deutlich. Ich möchte von den vielen Bibelstellen bloß etliche bloß erwähnen. Zum Beispiel, wenn wir nehmen, warum hat Jesus gebetet und hat gesagt, Vater, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Nicht durch dein Wort, sondern heilige sie in deiner Wahrheit. Weil Gott versprochen hat, weil Jesus Christus gesagt hat und hat gesagt, es ist gut für euch, dass ich gehe. Wenn ich gehe, werde ich senden den Tröster. Der Vater wird den Tröster senden. Der wird euch in alle Wahrheit leiten. Der wird euch auch Gnade geben, dass ihr das versteht, um was es geht, was eure Kompetenz ist und was Gottes Kompetenz ist. Und wenn Christus uns das oder wenn der Geist Gottes fähig ist, uns das zu offenbaren, wenn wir uns von ihm leiden lassen, dann zeigt er uns das wirklich. Wenn wir aber denken, wir sind selbst klug, dann werden wir bleiben auf dem Standpunkt, so lange bis wir kommen und sagen, Herr, hilf uns, ich habe versagt. Und er wird uns reinigen. Jesus Christus hat gesagt in Johannes 15, wir können diesen Vers lesen, aber Geschwister, die Zeit eilt, ich muss kurz machen und deshalb sage ich es mit meinen Worten. Ich glaube, ihr wisst das alles. Und dort sagt so, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, der Vater ist der Weingärtner. Eine jegliche Rebe, die da Frucht bringt, die wird der Vater reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Welche aber keine Frucht bringen, die wird er abschneiden, wird sie wegwerfen. Was ist das? Wie oft wurde über dieses Thema schon gesprochen? Wer macht das? Mache ich das selber? Trenne ich mich vom Weinstock? Sondern Christus, der Vater trennt mich von. Er, der Winzer, der hat die Schere in der Hand, wenn ich keine Frucht bringe. Das heißt so, wenn ich erlese, wenn ich bekehrt bin, wenn ich wiedergeboren bin und bringe diese Frucht, was Gott von mir erwartet, durch die Gnade Gottes, durch die Kraft Gottes, dann wird der Vater reinigen, dass ich mehr Frucht bringen kann. Wenn ich aber keine Frucht bringe, wenn ich aber, wenn gleichgültig, oder ich verlasse mich in einem Gedanken so, naja, Christus hat mich erlöst, das andere, ich glaube, er hat mich erlöst und jetzt bin ich selig. Jetzt werde ich, egal wie es kommt, also das Blut Jesu Christi, ich verlasse mich auf das. Der Glaube an Christus macht mich selig. Es würde so gesagt, es ist in der Welt so, in der sogenannten Christenheit. Wir sind Christen, Christus hat für uns alles getan. In ihm sind wir selig, in ihm haben wir die Vergebung der Sünden, in ihm sind wir geheiligt, in ihm haben wir das ewige Erbe. Das ist alles wahr. Aber Geschwister, angenommen ein König, der wird uns ein Erbe, er wird uns ein großes Geschenk geben. Und er sagt, es liegt bei mir, aber es hängt von dir ab, ob du kommst und dieses Erbe in Anspruch nimmst, ob du auch wirklich fähig bist, das zu bewahren, zu behalten, oder willst du es überhaupt nicht haben? Und wenn du es haben willst, ich weiß, es sind viele Feinde, die trachten nach diesem Erbe auch. Aber wenn du dich mir anvertraust, ich werde es bewahren. Es soll bei mir, es gehört dein. Und du kannst jeder Stunde, jeden Augenblick gebrauchen von dem. Aber weil du nicht fähig bist, das zu bewahren, du hast keine vielleicht Möglichkeit, es aufbewahren, der Feind kann es dir wegnehmen. So, bei mir ist es wirklich sicher, wenn du dich mir anvertraust. Unser Erbe ist bei Gott. Aber Geschwister, wir sollten alles dran wenden, dass wir dieses Erbe einmal erben, dass es uns nicht verloren geht. Das ist unser Leben, unser Alltag. Wenn das Wort Gottes, wir haben gesagt, das Wort Gottes ferner redet von einem heiligen Leben. Wenn nun dieses, was wir gesagt haben, ich habe diese Bibelstelle gesagt, weiter möchte ich noch eine Bibelstelle dazu sagen, und die finden wir in Thessalonicher. Erste Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer Geist kann samt Seele und Leib misse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Und dann der nächste Vers sagt so, getreu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Wie ich bereits gesagt habe, getreu ist der König, der uns das verheißt, der uns in Wirklichkeit helfen will. Der wird es tun. Wenn hier der Paulus dieses ausgesprochen hat, Geschwister, wem seine Kompetenz ist es, uns zu heiligen, uns zu reinigen? Ist das Gottes Kompetenz oder ist das unsere selben? Tun wir durch unser Gut, durch unsere Werke, durch das machen wir uns heilig? Wir kennen nur den Zustand, was Gott uns gibt, durch die Gnade Gottes, durch den Akt der Gnade, was Gott in uns macht. Das können wir bewahren, behalten. Und da müssen wir jeden Tag, jeden Augenblick darauf bedacht sein, dass wir dem Wort Gottes nachkommen. Und unsere Seele bewahren, dass nicht wieder der Feind von außen, wir haben gehört, eine feurige Mauer ist, aber der Seelefeind, der schläft nicht. Und die feurigen Pfeilen haben wir gehört, die Tage, dass sie werden immer wieder abgeschossen. aber durch den Schild des Glaubens werden sie aufgefangen und werden unschädlich gemacht. Genau so ist es. Wenn wir sind unter dem Schirm Gottes, wenn wir sind in dieser Mauer drin, da kann kein Pfeil durchdringen. Aber wenn wir träge werden, dann hilft uns alle Reinigung nichts. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen, hat der Herr Jesus gesagt. Aus meines Vaters Hand. Der Vater ist stärker denn alles. Es gibt keine Macht über ihn. Aber Geschwister, wenn ich lau und träge bin, Gott zwingt niemand. Niemand kann mich reißen, aber ich kann mich selbst lesen. Das ist das Geheimnis und das müssen wir verstehen und müssen über das wachen. Wenn wir jetzt zu sprechen kommen über die Reinigung des Lebens, über die Reinigung des Lebens, dann lasst uns mal 1. Petrus Kapitel 1, Vers 14 und 16 lesen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 14 und 16. Wir haben gesagt, das ist jetzt unser Teil. Das, was ich gesagt habe, dass Gott uns reinigt und dass der Vater uns die Reben reinigt, das ist Gottes Sache. Aber was sagt Petrus jetzt in 1. Petrus, ja, Kapitel 1, Vers 14 und 16? Hier sagt der Petrus so, als gehorsame Kinder und stellet euch nicht gleich wie vormals, da ihr in Unwissenheit nach den Listen lebtet, sondern nach dem, der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel. Jetzt ist das möglich, Geschwister, jetzt können wir es tun. Wenn wir wachen, wenn wir darauf bedacht sind, dann können wir es tun. Dazu ist die Gnade Gottes, dazu ist der Geist Gottes, der uns Kraft gibt. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wenn es nicht möglich wäre, dann hätte Jesus Christus diese Forderung nicht gestellt. Gott hätte es nicht gestellt, aber es ist möglich. Der Johannes sagt so, wir sind nun Gottes Kinder, aber es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wenn es aber erscheinen wird, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Oder wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich gleich, wie er rein ist. Was meint das? Hier ist es nicht so zu verstehen, dass wir müssen uns selbst reinigen von unseren Sünden, sondern dass hier ist eher der Sinn, der bewahrt dieses. Der guckt das nicht jeden Tag, jeden Augenblick, dass er bewahrt bleibt, dass er nicht etwas tut, was mich wieder verunreinigen kann. Und deshalb ist es in Wirklichkeit, was unsere Seite und was die Seite Gottes ist, das dürfen wir nicht. Der Apostel Paulus sagt auch, Römer 13, Vers 1, wenn wir ihn lesen, begebt eure Leiber zu einem Opfer, das der lebendig, heilig, vor Gott wohlgefällig ist. Welches sei euer vernünftiger Gottesdienst? Wer vernünftig handelt, Geschwister, der überlegt sich, ob er etwas Unrecht tut, der überlegt sich, ob er seinem Bruder eine Unwahrheit sagen soll. Der überlegt sich, wenn irgendwas liegt, wo kein Auge sieht, ob er es mitlaufen lässt oder nicht. Sondern der überlegt sich. Der ist vernünftig, der weiß, jetzt werde ich vielleicht eine kurze Zeit vielleicht eine Freude haben oder weltlich gesehen. Aber es kommt die Zeit, oh, dann wird es bitter werden. Dann wird es bitter werden. Denn Gott schläft noch schlummert nicht. Und bei ihm geht nichts vorüber so. Weiters, was will ich, kann nicht alles sagen, aber etliche Fragen. Ja, die Reinigung des Herzens, des Lebens haben wir gesagt. Kurz die Verordnungen, der nächste Punkt. Kurz die Verordnungen ist was, über das brauche ich nichts sagen. Das ist alles klar und ich glaube, das sind keine Fragen. Das sind keine Fragen. Wenn die sich als Christen nennen, wenn sie eine Verordnung halten und die andere nicht halten und sagen, das kann man mit etwas anderem, ist das gemeint. Zum Beispiel anstatt die Füße waschen, das ist zu niedrig, so, ah, da tue ich Gutes, ich tue Kranke besuchen und so weiter. Was man immer wieder hört, das ist kein Gebot. Der Herr Jesus hat gesagt, Hauptsache, wenn ihr Gutes tut, dann werdet ihr selig werden. Nein, nein, der Herr Jesus hat gesagt, wenn ich euer Herr und Meister. Und dann hat er gesagt, selig seid ihr, so ihr es tut. Er hat befohlen, sollt ihr euch untereinander. Also die Gebote Gottes zu erfüllen, das ist jedem Menschen ein Gebot Gottes. Der ist, der mich liebt, der meine Gebote hat, aber der sie hält, nicht der sie hat, allein. Ja, alle haben eine Bibel. Und wenn sie irgendwo in einem Sofa, irgendwo liegt und nicht gelesen wird, aber der seine Gebote hält, der ist, der ihn liebt. Taufe, wissen wir, was bedeutet Abendmahl auch? Diese Frage will ich nicht weiter stehen bleiben, aber es gehört zum Evangelium und ist unbedingt zu halten. Wir werden jedes Mal darauf hingewiesen von hier, von dieser Kanzel, wenn wir die Verordnungen halten, das ist ein Gebot Gottes und so oft ihr es tut, tut zu meinem Gedächtnis. Wenn ihr von diesem Brot esst, von diesem Wein trinkt und so weiter, das ist uns alles klar. Nun ist die Frage, Geschwister, ist das Evangelium für alle Menschen gleich oder ist das Evangelium gegeben, für einen ist der Weg so, für die andere ist er anders? Auch diese Frage ist geregelt im Wort Gottes. Jesus Christus hat einmal so gesagt, von den Tagen Johannes an leidet das Himmelreich Gewalt und wer Gewalt tut, der reißt es an sich. Was meint das? Also es ist so, der hat nicht gesagt, für die Juden ist es so, eine Zeit lang ist das Evangelium so, die andere kommt eine andere Zeit, dann wird sich etwas ändern. Wenn die Jünger hatten den Befehl, in Jerusalem zu bleiben, bis sie angetan werden mit der Kraft aus der Höhe, gilt es auch für mich oder war es bloß den Jüngern gesagt? Kann es sein, dass der Heiland hat seinen Plan geändert. Ich höre nicht Ja, nicht Nein sagen, aber ich glaube, was Jesus Christus oder der ewige Gott einmal gesagt hat, das wird sich nie ändern. Und er hat nicht unbewusst etwas gesagt. Aber Geschwister, man kommt so weit, dass man diese Fragen irgendwie, ich will nicht weit gehen, aber manchmal kann man auch das Wort Gottes manipulieren. Man kann mit den Versen so umgehen, dass die meiner Überzeugung passen, wirklich sich recht anpassen. Und daher kommt es auch so, dass das Evangelium am Anfang war so, für die Jünger war so, für uns wird es anders. Wie meine ich es? Der Heiland, wenn er geboten hat und hat gesagt, ihr sollt bleiben in Jerusalem, bis ihr werdet angetan mit der Kraft aus der Höhe. Und er hat ihnen deutlich befohlen, bis sie die Verheißung des Vaters empfangen, nämlich den Heiligen Geist. Sie waren 3 Jahre mit Jesus, sie haben alles mitgemacht, sie wussten alles, aber sie waren noch nicht mit der Kraft aus der Höhe. Und in ihnen, wer die Bibel liest, der weiß, Streit untereinander, ehrsüchtig waren sie, Furcht war in ihnen. Das sind alles die Eigenschaften, die verdreht waren. Die waren noch bei ihnen, obwohl Christus hat gesagt, ihr seid rein, um des Wortes willen, was ich zu euch geredet habe. Sie waren rein, sie waren bekehrt. Das heißt, ihre Tatsünden waren vergeben, aber die Natur, die war noch verdreht. Und er hat sie gesagt, bis sie. Und jetzt sagt der Petrus auf einen Platz, wenn ihr euch erinnern könnt, wo er zu Cornelius kam und hat ihm, und da steht, und solange er noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die ihm zuhörten. Aber man sagt, das war nicht, sie haben nicht die Heiligung erlangt, sondern Petrus kam zu ihnen und das war Cornelius seine Bekehrung. Aber Petrus sagt ganz nah und deutlich, sagt er dann, solange ich noch. Und wenn ich jetzt später, wo der Petrus, die Frage war, dann hat der Petrus, wo die Frage war, ob man den Heiden sollte das Gesetz, nämlich Beschneidung und so weiter, wo Paulus kam, viele Jahre später. Und dann war diese Frage unter den Aposteln. Und die Apostel, die haben dann gesagt, also wie das Zugang, wissen wir alles, aber die haben dann entschlossen, den Heiden nicht auflegen, den Heiden, Christen, die Christen, die wo unter den Heiden waren. Und Petrus hat dort bezeugt, hat gesagt, sie haben diese Gabe bekommen des Heiligen Geistes, gleich wie wir auch am Anfang. Was meinte er? Er meinte das, am Anfang bei Pfingsten haben sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Genau auch so, solange er noch redete, fiel der Heilige Geist. Aber man nimmt, was Petrus hier sagt. Jetzt lasst uns mal aufmachen, Kapitel 2. Entschuldigung, ich werde sagen mit meinen Worten, wo Petrus hat geredet und hat ihnen verkündigt. Und dann heißt es, Petrus kam, wo er gepredigt hat, dann hat er gesagt, ihr Männer, liebe Brüder, es ist nicht so, dass diese sind voll betrunken sind, nämlich erst die dritte Stunde am Tag ist, sondern das ist die ist in Erfüllung gegangen, was durch den Propheten Joel geweissagt ist. Und wenn wir Joel Kapitel 3, Vers 1, dort ist gleich von dem geschrieben, also, und dort ist die Verheißung, und zur selbigen Zeit will ich ausgießen von meinem Geist auf eure Knechte und Mägde. Und sie sollen weissagen. Und das hat sich hier erfüllt. Und jetzt nimmt man das und sagt so, also der Heilige Geist ist einmal ausgegossen. Das ist eine einmalige Geschehung auf alles Fleisch, weil Joel so prophezeit hat. Aber Geschwister, diese Prophezeiung, die Bedeutung war so, zur selbigen Zeit, wenn Jesus Christus, wenn das Evangelium wird gepredigt werden, dann wird der Heilige Geist wird auf alles Fleisch ausgegossen. Auf welche? Nicht pauschal auf alle Menschen, sondern auf den wird er ausgegossen. Dort sagt es, auf eure Mägde, auf eure, ich will so sagen, auf eure Sehne, auf eure Töchter. Und hat gesagt, und sie werden weissagen. Das heißt, wer zu Gott kommt, wer erlöst ist, wer bekehrt ist, wer wiedergeboren ist und er streckt sich aus nach dieser Gabe, der wird sie erlangen. Weil die Verheißung ist für das alles Fleisch, für das Ganze, für die ganze Menschheit, ausgeschlossen Rassen, wer das sein mag. Aber wer es in Anspruch nimmt, genauso wie die Heiligung auch. Wenn es so ist, das ist nicht, das ist jetzt einmal ausgegossen auf alles Fleisch, sondern das ist die Verheißung gegeben für alle Menschen. Angefangen hat es am Pfingsten, dort waren 120 Seelen beieinander und darunter die Apostel. Und sie bekamen diese Gabe. Und so wird es auch weitergehen. Wir sehen es bei Cornelius. Ich habe von Cornelius gesagt, und da, wo sie jetzt bei der Apostelversammlung beieinander waren und haben sich lange gestritten miteinander, und da stand endlich Petrus auf und sagt, ihr Männer, ihr Brüder, ihr wisst alle, dass der Herr durch ihn hat den Heiden jenes Mal die Botschaft hat er ihnen gebracht. Und er weist darauf hin und sagt, nun, machte Gott keinen Unterschied zwischen den Heiden und zwischen uns, sondern so wie wir zu jener Zeit die Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben, am Pfingsten, genauso gab Gott den Geist auch diesen Menschen. Denn es steht geschrieben, solange er noch redet, fiel der Heilige Geist auf alle, die zuhörten dort. Die war freilich zuvor, wenn wir sagen, das war Cornelius seine Bekehrung, dann ist es eine andere Frage. Wenn wir aber sagen, Cornelius war ein gerechter Mann, ein frommer Mann und er wusste, man nimmt zur Ausrede und sagt, er wusste nichts vom Evangelium. Er wusste nichts von dem, sondern er wusste bloß vom Judentum. Aber lest mal sorgfältig durch, wo Petrus kam, und dort steht es geschrieben, ganz deutlich. Ihr Männer, ihr wisst, welch ein Unrecht es ist, dass ich als Jud zu euch komme. Aber ihr wisst auch, was in den Tagen geschehen ist, wie Jesus Christus von der Taufe Johannes an. Und ich glaube, wenn Cornelius war ein Mann, ein Oberster unter denen, genauso wie wo der Apostel Paulus sich verantwortet vor dem Felix, vor denen, dann hat er gesagt, oder der König, du König Agrippa, du weißt, es ist nicht im Geheimen geschehen, was der Heiland getan hat, seine Kreuzigung, sein Leben. Genauso wusste auch der Cornelius das. Der sagt, ihr wisst von Anfang an, was geschehen ist. Euch ist es nicht unbekannt. Demnach war der Cornelius, weil er dort war, er wusste es alles, aber Gott wollte ihn weiterführen. Er hat sein Verlangen, sein Erfüllte, dass irgendwas noch fehlt. Und um ihn in Wirklichkeit, jede aufrichtige Seele, die zu Gott kommt, ist der Herr dabei, soll sie weiterführen, dass sie das volle Heil erlangen und dass sie das zukünftige Erbteil ja nicht versäumen. Und dann bestätigt Petrus es. Und wo er dann sagt, ihr Männer, wie jenes Mal, ihr wisst, vor langer Zeit hat Gott durch mich den Heiden das verkündigt. Das war dieses, wo er bei Cornelius war. Und jetzt erinnert er es. Und das nimmt man jetzt und sagt, dass der Petrus, der war, wo den Heiden hat das Evangelium offenbart, aufgetan und hat ihnen die Tür aufgetan. Aber was haben die anderen getan? War nicht der Apostel Paulus der Heiden-Apostel? Derselbe Paulus bezeugt auf einer Stelle und sagt, Geschwister, sagt er so, der, wo mit Petrus mächtig war unter den Juden, der war auch mit ihm mächtig unter den Heiden. Er war der Apostel der Heiden. Und so sehen wir, Geschwister, diese Ordnung, die wird bleiben. Und wenn wir verschiedene, ich könnte vieles erwähnen, aber Geschwister, Heide kann ich nicht über alles, so Gott will. Und schenkt's, dann werde ich das nächste Mal Fortsetzung machen und werde über etliche Dinge reden, die wir kennen, nachsuchen. Eins will ich noch sagen, Geschwister, wenn wir Offenbarung Kapitel 14 lesen, das gehört dazu. Eigentlich von da ist mein Text. Offenbarung Kapitel 14, Vers 6. Und ich sah einen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern. Das war das ewige Evangelium. Das war auch in der Abendzeit wieder. Dieser repräsentiert der Engel, die Boten Gottes in erster Linie, oder die Gemeinde. Seine Kinder, die das ewige Evangelium weitertragen, durch Wort, durch Wandel, wie es immer auch sein mag. Wir haben in der Vorlesung gehört, der Apostel Paulus beteuert und sagt, wer ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Und wir sagen es noch einmal, wie wir bereits gesagt haben, das bestätigen wir noch, und hat gesagt, es gibt kein anderes Evangelium. Es kann nicht geändert werden. Die Ordnung Gottes wird sich nie ändern. Wenn es im alten Bund war, oft war dort der Ausspruch, das soll eine Weisung oder eine Ordnung sein unter euch ewiglich. Das heißt, sie sollen das halten und sollen nicht grübeln. Aber wenn die Zeit kommt, weil es war eine Gnadenzeit noch verheißen, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurer Mitte erwähnen. Den sollt ihr hören. Das war in Gottes Absicht. Der Apostel Paulus sagte, es sollte nicht ohne uns offenbar werden. Aber Gott hatte es sich vorgenommen. Und Gott sei Dank, wir leben in dieser Zeit. Und wenn jetzt der Apostel Paulus das sagt und sagt, der sei verflucht, wer ein anderes Evangelium predigt, dann sollte, ich denke, jeder sollte sich überlegen, wie er das verkündigt, wie er das sagt, wie er das versteht. Und was weiters kommt, die Zeit ist abgelaufen, ich muss schließen, aber so Gott will, das nächste Mal werden wir Fortsetzung machen und dann werden wir über etliche Punkte noch sprechen, die wirklich wesentlich sind. Gott gebe uns Gnade, Geschwister, dass wir uns halten an dem, was er uns geschenkt hat. Amen.